Schön, dass ihr hier seid. Freut mich. Herr Jesus, schenk uns Worte für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Ich lese den Predigttext, der sich anschließt direkt an die drei Verse, die Bruder Winger aus Lukas 12 gelesen hat. Überschrieben: der reiche Kornbauer. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Ein wohlhabender reicher Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er zu sich: ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurückziehen und mir sagen: mein Freund, du hast jetzt für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben. Iss, trink und sei fröhlich. Aber Jesus sagte zu ihm: du Narr, wie dumm von dir. Du wirst heute Nacht sterben. Und wer, was wird dann mit deinem Reichtum sein? Wer wird ihn bekommen? So geht es jedem, der nur Schätze sammelt und nicht reich ist bei und in Gott. Gleich vorneweg, denkt jetzt ja nicht, dass ich heute hier aufgrund des Textes, den Jesus gesprochen hat, gegen den materiellen Besitz, Reichtum und Überfluss rede oder gar wettere. Es geht um etwas ganz, ganz anderes. Es geht um unser Verhältnis und unsere Beziehung zu allen äußeren materiellen Dingen. Halten sie uns gefangen? Sind wir an sie gebunden? Wie gehen wir mit ihnen um? Ja, wie stehen wir überhaupt zu unserem Eigentum? Was war nun der Fehler dieses reichen Kornbauern? Dass er reich war, gut verdiente, scheinbar ein Händchen für seinen Beruf hatte, war sein Fehler, dass er vorsorgte, Scheunen baute, damit nicht alles vergammelt? War sein Fehler, dass er es öffentlich tat und nicht heimlich? In meiner Heimatgemeinde Marbach am Neckar, Geburtsschillerstadt, zu der ich als Kind und Jugendlicher gehörte, gab es einen Geschäftsmann damals, der besaß und fuhr einen großen neuen Mercedes. Das war was Besonderes in den Anfang 50er Jahren. Ein neuer Mercedes. Aber jeweils, wenn er sonntags zum Gottesdienst kam, und da war er treu, parkte er seinen pompösen BKW bewusst 200 bis 300 Meter entfernt weg vom Kirchengebäude. Er wollte sich mit seinem Reichtum und Wohlstand nicht vor den Kirchengemeindeleuten offen zeigen. Er wollte bei den anderen Neid und Missgunst vermeiden. Noch einmal, was hat der reiche Kornbauer vor allem falsch gemacht? War es ein Fehler, dass er Materialien ansammelte und hortete, verwahrte und davon nichts für Armen übrig hatte? Dass er nur an sich dachte? Vor einigen Jahren las ich von dem irischen weltbekannten scharfsinnigen christlichen Schriftsteller und Naturwissenschaftler C.S. Lewis das Buch mit dem Titel »Die Dienstanweisung für einen Unterteufel«. Dort ist ein junger Mitarbeiter Satans für einen Menschen zuständig, der überzeugter Christ ist. Das Buch handelt von Briefen eines älteren, erfahrenen Mitarbeiters des Teufels an diesen jungen Berufseinsteiger. Es geht vor allem darum, wie er es am besten anstellen kann, dass dieser Christ seinen Glauben und sein Gottvertrauen verliert. Ein Kapitel davon handelt von der folgenden Blickrichtung. Wie geht er um mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft? Und da schreibt dieser Teufel, daher möchte er, und damit ist Gott gemeint, dass die Menschen ganz besonders auf zwei Dinge ihre volle Aufmerksamkeit richten. Erstens auf die Ewigkeit und zweitens auf die Gegenwart. Denn die Gegenwart ist der Punkt, in dem die Ewigkeit, die Zeit und unser alltägliches Leben berührt. Und etwas weiter unten heißt es dann, unser Werk und unsere Absicht ist es, die Menschen von der Ewigkeit und der Gegenwart wegzulotsen. Darum versuchen wir, sie immer mehr und mehr in die Zukunft leben zu lassen. Denn die Zukunft, und jetzt kommt das für mich Unglaubliche, die Zukunft kommt am wenigsten der Ewigkeit gleich und nahe. Die Zukunft kommt am wenigsten der Ewigkeit gleich beziehungsweise nahe. Weiter liest man in dem Brief dieses Teufelmitarbeiters, wir wollen die Menschen, die von der Zukunft erheblich besessen sind, gehetzt und beflügelt von Visionen des bevorstehenden Himmels oder auch der drohenden Hölle und dabei bereit, die Gebote Gottes in der Gegenwart und im Jetzt zu vergessen, zu ignorieren und zu übertreten. Die Zukunft ist am weitesten von der Ewigkeit weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so rein gefühlsmäßig kam bei mir die Ewigkeit immer hinter der Zukunft. So als deren unendliche Verlängerung. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und dann die Ewigkeit. So gedacht ist es richtig, was der reiche Kornbauer macht. So gedacht sorgt er mit der Zukunft auch für die Ewigkeit, denn die kommt ja danach. Ein Beispiel, die Pharaonen in alten Ägypten. Unendliche Schätze hatten sie gesammelt und sie in die Pyramiden gestopft. Auch Lebensmittel, ja selbst die wichtigsten Frauen und Diener, alles war dabei. Das ganze Leben hat sich nur um die Pyramiden gedreht, damit sie es dann später in der Ewigkeit einmal gut haben würden. Du Narr, sagt Gott dem reichen Kornbauer. Du Narr, das heißt so viel auch wie du Dummkopf. Denn Lewis hat recht, mit dem, was er dem Unterteufel in den Mund gelegt hat. Wenn unser Denken nur genügend und vorwiegend gebunden ist an die Zukunft, wenn der Kornbauer nur genügend damit beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass irgendwann mal keine Sorgen mehr da sind, dann ist er unempfänglich und verschlossen für das, was er von Gott hier und jetzt erlebt. Denn er ist ja gesegnet. Eine so reiche Ernte, dass die Scheunen nicht mehr reichen. Gott hat es gut mit ihm gemeint. Und er müsste jetzt und könnte fröhlich dieser Gotteserfahrung leben. Doch bei ihm funktioniert genau dieser Griff, den der Unterteufel da beschreibt. Statt Gott zu danken, zu feiern, alle Kumpels einzuladen, mit ihm zu feiern, statt einem Dankgottesdienst abzuhalten, wie reich Gott ihn in diesem Jahr gesegnet hat, und somit ganz viel Vertrauen ins nächste Jahr zu gehen, stattdessen dreht sich bei ihm alles nur um die neuen Scheunen, um Expansion, um noch mehr, noch toller, um dann irgendwann eines Tages einmal genug zu haben, sodass bei ihm gar kein Denken daran ist, jetzt, heute, dankbar diese Segenserfahrung zu leben. Das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Warum wohl? Weil sein Denken und auch sein Leben ganz sich in der Zukunft abspielen. Und die Zukunft ist am weitesten weg von der Ewigkeit. Das heißt, der eifrige und übertriebene Vorsorgegeist verstellt schnell den Blick für die Gegenwart Gottes. Er lässt immer mehr Gottes gnädige Führung und Fürsorge in unserem jetzigen Alltag vergessen. Er zerstört zunehmend das Vertrauen in Gottes gegenwärtige Größe und Allmacht. Als unsere zwei Kinder schon junge Erwachsene waren, sind meine Frau und ich vor Jahren Anfang September in den Urlaub gefahren. Bis dahin war es 8 Wochen lang schönstes Sommerwetter gewesen. Auch unser erster Tag, der Montag am Nordseestrand bei Cuxhaven, war wunderschön. Sonne pur, leichter, warmer Wind, einfach klasse. Einen Sonnenuntergang erlebt, wie sonst selten. Und ich, Dummkopf Helmut Weller, ich habe damals fast ständig darüber nachgedacht, dass jetzt nach 8 Wochen Sonne nicht mehr viel schönes Wetter übrig sein kann und der Urlaub sicher ziemlich verregnet und kühl werden würde. Und ich habe gesagt, während wir am Strand in der Sonne saßen, ich habe das liebevolle Handeln Gottes gar nicht richtig realisiert, dass er uns da mitten im September noch gemütlich am Strand in der Sonne sitzen ließ, diesen sogenannten Berührungspunkt der Ewigkeit. Ich habe von dem Guten kaum etwas mitbekommen, weil ich einfach zu sehr an der Zukunft rumgemacht habe und voller Sorgen und Bedenken war. Die Zukunft ist am weitesten von der Ewigkeit entfernt. kann es sein, dass der Teufel in diesem Punkt immer wieder ganz schön erfolgreich ist. Egal, ob bei solchen Kleinigkeiten wie beim Wetter im Urlaub oder wie beim reichen Kornbauer. Ganz persönliche Frage an uns. Was bestimmt dein Denken jetzt im Alltag? Das, was noch nicht ist, du aber unbedingt als nötig ansiehst, das, was du noch nicht hast, aber unbedingt haben willst, das, was noch nicht eingetreten ist, aber doch eintreten könnte. In einem Hauskreis lernte ich einmal eine junge Frau kennen, die ständig und unermüdlich Überlegungen und Bedenken und Sorgen hatte, dass sie von Krankheiten heimgesucht werden könnte und dass Schicksalsschläge in ihrem Leben eintreten. Ihr Lieben, was für eine Tragik und was für eine Not. Noch einmal, kann es sein, dass wir deswegen so wenig Berührungspunkte mit der Ewigkeit haben, weil unser Leben völlig von der Zukunft bestimmt wird? Weil nichts sonst uns so umtreibt und fesselt und fertig macht? Ihr Lieben, ich will nichts verharmlosen. Es geht nicht so nach dem Motto, wird schon alles gut, du bist der Christ. Auch nicht so, dir und deiner Familie kann nichts passieren. Auch da wird man ganz schnell schmerzhaft eines Besseren belehrt. Und ich will auch nicht sagen, dass Christen einfach alles so hinnehmen sollen, wie es kommt. Aber nehmen wir diesen Kornbauer zum mahnenden Vergleich. Bestimmt ihn die reiche Ernte oder die Geschäftsexpansion? Ist er glücklich, dankbar oder nervös, wie alles werden wird? Sieht er Gottes Handeln an ihm? Denn die reiche Ernte kommt doch von Gott. Oder sieht er nur, was er selbst noch alles tun muss, bis der Neubau unter Dach und Fach ist? Der Theologe Peter Jones hat zu diesem Text Folgendes gesagt. Viele Christen leben einen praktischen und geschäftigen Atheismus. Denn in dem, was sie leben, wie sie planen, was sie befürchten und was sie hoffen, macht keinen großen Unterschied, ob sie an Gott glauben oder nicht. Statt Scheunen zu bauen, zuerst und einfach anzuhalten und zu schauen und nachzudenken, womit hat mich eigentlich Gott beschenkt? Privat, beruflich, in der Familie, in der Gesundheit, in der Gemeinde? Was hat er mir durch und im Glauben alles geschenkt? Gott den Dank zu bringen, jetzt und hier, es auch zu benennen. Danke, lieber Gott, dafür bin ich dir herzlich dankbar. Denn es ist mir geschehen und das, was mir geschehen ist von dir, kann mir niemand nehmen. Niemand kann mir nehmen, dass Gott mich so gut versorgt hat. Es hat immer gereicht, das ganze letzte Jahr. Niemand kann mir nehmen, dass Gott in meiner Gemeinde so segensreich gehandelt hat. Die Momente, wo wir alle zusammen ihm ganz nahe waren, waren sehr spürbar. Niemand kann mir nehmen, dass Gott mir Freunde, Brüder und Schwestern zur Seite gestellt hat. Das kann mir niemand nehmen. Ich habe bewusst, Bruder Wenger, Psalm 103 lesen lassen. Das möchte ich ein klein bisschen erweitern. Vergiss jeden Tag nicht, was und wie viel dir Gott Gutes getan hat und täglich tut. Gottes Liebe, Fürsorge, Hilfe, Beistand und Wegeleit erleben wir jeweils gegenwärtig. Tag für Tag. Natürlich könnte ich krank werden, in Nöten und Schwierigkeiten und Bedrängnis kommen. Natürlich. Aber es geht um die Blickrichtung. Lebe ich aus und in der Zukunft aus dem, was noch alles kommen und geschehen wird und könnte? Oder lebe ich aus der grundsätzlichen täglichen Erfahrung Gottes? Lebe ich in der ständigen Vorsorge und Anstrengung um und für die Zukunft? Oder lebe ich in der alltäglichen Dankbarkeit? In dieser alltäglichen Dankbarkeit komme ich der Ewigkeit am nächsten. Liegt mein Blick auf der Ernte oder auf den noch nicht vorhandenen, noch zu erbauenden Scheunen, um eine irdische Zukunft zu sichern? Ich bin mir sicher, dass der Teufel will, dass wir den Kopf voller Zukunftssorgen und Ängste, aber auch voller Zukunftserwartungen haben. Und dann aufhören, so nach und nach in der Gegenwart dankbar für das Vergangene zu sein. Darum lobe und danke dem Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das hat bei dem Kornbauer gefehlt. Unser Predigttext schließt mit dem Vers und Hinweis: So geht es einem jedem wie dem Kornbauer, der sich nur irdische Schätze sammelt und verwahrt und nicht reich ist in und bei Gott. Jetzt denkt mal gut nach. Bin ich reich in Gott? Reich sein bei und in Gott, das heißt zum Beispiel, ihn sehr nötig zu haben, ihm zuzuhören, ihm und seinem Wort zu glauben und zu vertrauen, seine Hilfen und Segnungen dankend anzunehmen, ihn immer wieder zu loben. Reich sein bei Gott heißt zugespitzt, sein Kind zu sein, erlöst und gerettet durch und in Jesus Christus. Diesen ewigen Reichtum beschreibt Paulus in seinem Epheserbrief ausführlich und jubelnd, unter anderem als geistlichen Segen vom Himmel. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns beschenkt und gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Joachim Neander beschreibt das Reichsein in Gott folgendermaßen, wir haben schon öfter gesungen: Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. In diesem Zusammenhang wissen wir, dass Jesus in seiner Bergpredigt folgende Mahnung aufgestellt hat. Er hat gewarnt vor dem gefährlichen Schätzesammeln und vom unnötigen, das betone ich jetzt sehr, vom unnötigen falschen Sorgen und Zersorgen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wie sie die Motten und der Rost fressen und die Diebe stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie nicht gefressen und gestohlen werden können. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich sage in der Seelsorge immer mal auch den Satz, wenn es hineinpasst. Kein Mensch kann etwas in den Himmel mitnehmen. Aber er kann sehr viel vorausschicken. Reich sein in und bei Gott, auch und eben mit dieser neuen anderen Blickrichtung, und dass wir nicht auf die Tricks und Schliche des Bösen mit der getäuschten Zukunft hereinfallen. Ganz konkret jetzt zu unseren Tagen und Zeiten, können wir trotz mancher Bedenken und Zukunftsunsicherheiten in diesen Corona-Zeiten noch wirklich Dankesworte, Zufriedenheit, Gelassenheit, Zuversicht, ja sogar tiefe Freude über die erfahrene Güte und Liebe Gottes finden und besitzen, auch in dieser Corona-Zeit? Oder treibt uns nur die Angst umher? Können wir glauben und sind wir gewiss, dass morgen und übermorgen Gott ebenso in seiner Fürsorge und in seiner handelnden Liebe da sein wird? Können wir das wirklich glauben und uns darüber heute schon und jeden Augenblick darüber freuen? Heute, jetzt, gegenwärtig. Jeden neuen Tag. Nimmt unser Lob und Dank überhand. Ich habe auch in der Ulmer Gemeinde hier schon manche Kritik und Schimpferei gehört. Wo bleibt denn das Lob? Der Dank? Dass auch die Atmosphäre ganz anders aufhält. Bezogen auf unseren Predigttext, ihr Lieben, auf unsere Überlegungen möchte ich zum Schluss alle einladen und ermutigen, nehmt die beschriebene neue Blickrichtung als eine Grundlage für euer Leben an, für einen Beruf, für euren Beruf, für eure Familie, für euren Alltag, für euren Glauben. Richtig dankbar zu sein unserem Gott und himmlischen Vater in der Gegenwart für das Vergangene, was er uns getan hat. All das Gute fröhlich zu benennen und auch laut zu sagen und dann den Dank auch praktisch umzusetzen. Das heißt auch, die anderen mit hineinzunehmen in unseren Dank, mit den anderen teilen, sie teilhaben zu lassen an meinen Segnungen und Erfahrungen Gottes. Dadurch wird erkennbar und sichtbar, dass unser Dank echt ist und nicht leeres Gerede. Ebenso ein Erweis dafür, dass ich wirklich glaube, dass alles Gute von Gott kommt und nicht deshalb, weil ich so ein toller und netter und vorbildlicher Mensch bin. Friedrich Bodelschwing hat sehr recht, wenn er gesagt hat, Gott freut sich immer am meisten und ganz besonders über unsere tägliche gelebte Dankbarkeit. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, alles so bekannte Lieder und Verse. Leben wir danach? Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Mein Abschlusssatz. Jeden neuen Tag bewusst, glaubend, vertrauend, dankbar, lobend und mitteilend leben, egal ob wir viel oder wenig besitzen, dann sind wir Gott und der Ewigkeit am nächsten. Amen.